In Lukas 10, Vers 27 steht die Antwort, die auf die Frage gegeben wird, was das höchste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Denken. Wie macht man das eigentlich, Gott zu lieben? Manchmal ist das ja ganz einfach. Ne? Wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, dann ist das oft mit einem kräftigen Schub an Freude und Überwältigtsein von Gott verbunden. Und dann ist einem nicht zu schwer, kein Weg zu weit für Jesus. Und man ist so erfüllt von ihm. Aber dann, nach einiger Zeit, so erlebt man das eigentlich in der Regel, lassen diese Gefühle etwas nach. Man ist nicht mehr immer auf Wolke 7. Und wie geht das dann mit dem Gott lieben? Ich möchte das mal vergleichen mit der Liebe zwischen zwei Menschen. Das soll ja gelegentlich vorkommen. Auch in unseren Reihen, dass ein junger Mann eine junge Frau anschaut und sagt, oh, die hat etwas, das hat keine andere hier. Und die junge Frau schaut zurück, das könnte mein Prinz sein. Und wenn es gut läuft, kommen die beiden zusammen, werden ein Paar und irgendwann ist der Ehealltag da. Die Zahnpastatuben sind nicht angemessen ausgedrückt und dergleichen Dinge fangen an, Teil des gemeinsamen Lebens zu werden. Wie liebt man dann, wenn der Honeymoon vorbei ist? Wenn die Schmetterlinge aus dem Bauch längst weggeflogen sind. Aber dann ist eigentlich die Gelegenheit, dass eine tiefere Liebe sich zeigt. Das Verliebtsein macht es erstmal leicht, aber dann kommt eine andere Dimension. Und so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Viele Leute erleben am Anfang auch diesen Honeymoon, so, das ist so alles so super schön. Und dann, wie gesagt, kann das oft zurückgehen. Es wird irgendwie trockener. Und das ist dann der Punkt, wo man oft so innerlich total anspringt auf eine Predigt zurück zur ersten Liebe und man empfindet, das ist nicht mehr so. Und dann kann es schnell dahin kommen, dass man denkt, oh, ich würde gern wieder so fühlen wie am Anfang. Jesus hat ja auch mal einer Gemeinde gesagt, ich finde es schade, dass du die erste Liebe verlassen hast, aber er sagt nicht, erzeug doch in dir wieder die Gefühle, die du am Anfang hattest. Sondern er sagt, tu wieder die ersten Werke. Das, was dir früher ganz leicht fiel, weil du so beschwingt warst von meiner Gegenwart, das mach jetzt, auch wenn du dich nicht so beschwingt fühlst. Tu das, wie du früher zum Ausdruck gebracht hast, was ich dir bedeute. Und das sieht bei jedem Menschen anders aus. Die Liebe zu Gott ist nicht standardisiert von der Stange für jeden gleich. Ich möchte das mal illustrieren an etwas, was viele von uns von der zwischenmenschlichen Liebe kennen. Es gibt ein Konzept, das heißt die 5 Sprachen der Liebe. Wir haben alle eine unterschiedliche Art, Liebe auszudrücken, so unsere ganz persönliche Liebessprache. Die 5 Punkte sind erstmal Lob und Anerkennung. Ne? Der eine, wenn er liebt, dann möchte er dem anderen was Nettes sagen und ein Kompliment machen. Zweite ist die Zweisamkeit, Zeit, die zusammen verbracht wird, gemeinsame Unternehmungen. Das dritte sind Geschenke, die von Herzen kommen. Wenn Leute das hier als Liebessprache haben, die freuen sich immer, wenn sie auf ein tolles Geschenk stoßen, dass sie der Person, die sie lieben, geben können. Dann gibt es die Sprache der Liebe, die in Hilfsbereitschaft besteht. Wenn der andere irgendwas braucht, dann bin ich da und dann tue ich das für ihn. Und schließlich gibt es noch die Sprache der Zärtlichkeit. Umarmen, streicheln und was es sonst noch so gibt. Und genau diese 5 Sprachen der Liebe können wir auch Gott gegenüber zum Einsatz bringen. Und deswegen, wie gesagt, bei jedem ist das ein bisschen anders kombiniert, so wie wir in unserer Persönlichkeit sind. Da gibt es Menschen, deren Sprache der Liebe auch Gott gegenüber Lob und Anerkennung ist. Das sind Menschen, die sind im Lobpreis zu Hause. Könnte den ganzen Tag stattfinden. Und nicht nur im Gottesdienst, sie machen das auch zu Hause. Wenn sie morgens unter der Dusche stehen, dann steigt schon das Lob Gottes empor, immer so haarscharf an der Melodie vorbei, aber doch zum Wohlgefallen des Herrn. Oder wenn sie in der Natur sind, dann erklären sie ständig Gott, wie toll sie das finden. Ne? Sie fahren in die Berge, die anderen neben ihnen sagen, oh, was sind die Berge grandios. Und diese Menschen sagen, was ist mein Gott grandios, der diese Berge gemacht hat. Wir fahren an die See, alle freuen sich über den wunderbaren Sonnenuntergang. Aber diese Person sagt, mein Gott, du bist wunderbar, der du das alles gemacht hast. Und im Alltag, wann immer was Schönes passiert, so ein kurzes Danke, Jesus. Einfach Komplimente, Wertschätzung an Jesus, an Gott. Das ist die Sprache der Liebe für die das so halt aussieht. Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Gemeinsame Zeit, gemeinsame Unternehmungen. Wenn andere sich morgens noch ein Dutzendmal im Bett rumdrehen, dann klingelt dein Wecker, du springst auf, kaltes Wasser ins Gesicht, Bibel raus und dann beginnt die beste Zeit des Tages. Ganz lange mit dem Herrn. Und du verweilst gern im Gebet mit bei ihm und beschäftigst dich auch sonst mit ihm. Was du liest, ist überwiegend etwas, was deine Beziehung zu Jesus stärkt. Du fährst auf Konferenzen, du investierst Zeit und du empfindest das sogar als gemeinsame Unternehmung mit Jesus und schöne Zeit, mit ihm rauszugehen auf den Markt am kommenden Samstag, um anderen von ihm zu erzählen. Was du mit Jesus zusammen machst, das ist dir wichtig. Und so wie das bei Menschen, die einen vollen Terminkalender haben, wichtig ist, dass sie für ihre Termine zu zweit einfach feste Zeiten einplanen. So machst du das auch mit Gott. Ne? Das gibt da Zeiten, die sind dir heilig, da wird nicht dran gerüttelt. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke. Es gibt Menschen, die schenken Jesus gern etwas. Das beginnt mit dem Geld. Ist ja manchmal so die Frage, wie halten Christen es mit dem Geben? Das Konzept des Zehnten kann einen Nachteil haben, dass man das so empfindet wie eine Steuer, die bei Gott zu entrichten ist. Und Steuern zahlt keiner gerne. Ich habe jedenfalls noch nie einen getroffen, der mir gesagt hat, oh, ich bin so dankbar, dass ich wieder kräftig Steuern abdrücken konnte. Ich liebe meine Gesellschaft so sehr, dass ich gerne etwas beisteuere. Sieh es doch einmal an, was du gibst, ist ein Geschenk an Jesus. Und das ist nach den Möglichkeiten und auch nach dem Persönlichkeitstyp durchaus unterschiedlich. Aber es gibt Menschen, für die ist das die eigentliche Sprache der Liebe. Die geben unglaublich gern. Ich war mal in einer afrikanischen Gemeinde. Da wurde dann auch die Kollekte eingesammelt und die Eimer, die standen da hier irgendwie auf einem Podest. Und den ganzen Gottesdienst gegenüber, wenn jemand sich besonders gesegnet fühlte, kam diese Person nach vorne und schmiss noch mal was nach. Ne, so, wenn Gott mich segnet, dann schenke ich ihm gleich was. Und so kann es ja auch sein, dass wenn du eine besonders wertvolle Erfahrung in deinem Leben machst, dass in dir die Regung auslöst, ach, jetzt möchte ich eigentlich Gott was spenden für irgendeinen guten Zweck. Und dann ist das deine Sprache der Liebe, wenn du so empfindest. Das muss aber gar nicht immer im Finanzen bestehen. Zum Beispiel kannst du ein Geschenk machen, dass du auf etwas verzichtest. Fasten. Man kann aus unterschiedlichen Gründen fasten, um schlanker zu werden, um sich mal rauszuziehen aus dem ganzen Konsumrausch. Aber man kann auch einfach so fasten, dass man sagt, Jesus, ich lasse jetzt mal manche Dinge weg. Einfach, um dir zu zeigen, wie viel du mir bedeutest. Manche Leute geben viel auf für Jesus. Das ist schon oft passiert, dass jemand zum Beispiel eine glänzende irdische Laufbahn vor sich hatte und auf einmal kam der Heilige Geist und hat angeklopft: Ich habe eigentlich eine andere Berufung für dich. Und dann haben Menschen das aufgegeben, was sie eigentlich vorher machen wollten, haben gesagt: Nee, Jesus, mein Leben ist ein Geschenk an dich und wenn du dir von mir was wünschst, dann erfülle ich deinen Wunsch. Dann gibt es etwas, was nicht so ganz leicht zu erklären ist, die Sprache der Zärtlichkeit. Nun, diejenigen von euch, die das kennen, Intimität mit Jesus, denen muss ich das nicht erklären. Und diejenigen, die das nicht kennen, das ist nicht so leicht zu erklären. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zu beschreiben. Erstmal kann sich das auch im Lobpreis äußern, aber es ist dann eine andere Art von Liedern. Nicht du, großer Gott, ich lobe dich, sondern ich singe dir ein Liebeslied. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem Arm, Nähe, das Vaterherz Gottes. Früher wurde das oft noch sehr in einer gefühlvollen, romantischen Sprache ausgedrückt. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Wenn andere das hören, ich finde es ein bisschen sentimental und kitschig, ne? Aber für die Leute, die so empfinden, ist das ganz echt und ehrlich. Und wenn das deine Sprache der Liebe ist, dann suchst du die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nicht vorrangig, um Zeichen und Wunder zu erleben und Gaben zu empfangen und Power zu haben, sondern einfach, um irgendwie ganz eng mit Gott sein zu können, zu spüren, wie er dich berührt, wie er deine Seele streichelt. Und das sind die schönsten Zeiten, die du kennst. Ich habe in meiner letzten Predigt schon eine Frau, Teresa von Avila, aus dem 16. Jahrhundert angeführt. Die war bekannt dafür, dass sie eine besonders enge, intime Freundschaft mit Jesus hatte. Und als das anfing bei ihr, da beschreibt sie, dass sie in dieser Zeit sich oft vorgestellt hat, wie Jesus in den Evangelien beschrieben wird, dass sie dann zu ihm kommt und bei ihm ist. Und sie sagt, meine liebste Vorstellung war die, ich habe mir vorgestellt, wie Jesus im Garten Gethsemane ist. Und er ist ganz allein. Die einsamste Stunde seines Lebens, alle Jünger haben ihn verlassen. Und dann bin ich in meinem Geist zu ihm gegangen und habe gesagt, Jesus, ich möchte jetzt bei dir sein. Das kannst du für naiv halten. Jesus ist ja lange nicht mehr im Garten, der ist ja jetzt in der Herrlichkeit. Aber ich finde, es ist eine heilige Naivität, weil so viel Zuneigung zu Jesus daraus spricht. Und dann noch die letzte Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft. Es gibt ja Menschen, die sind nicht so intensiv drin in den bisher genannten Sprachen der Liebe. Lobpreis ist nicht unbedingt ihr Ding. Sie machen mit, aber sie machen das ungefähr so mit, wie die deutschen Nationalspieler die Nationalhymne mitsingen. Die stehen steif wie ein Stock und du musst schon beim HD-Fernseher genau hinschauen, ob die überhaupt die Lippen bewegen. Die Spieler aus anderen Ländern, so, die stehen da Hand aufs Herz und die singen mit einer Inbrunst, dass du dich fragst, ob die überhaupt noch spielen können hinterher oder nicht schon völlig außer Atem sind. Unsere nicht so. Und viel Zeit mit Gott, so stille Zeit, finden die auch schwierig. Morgens zu verschlafen, abends zu erschöpft. Aber wenn es gilt anzupacken, dann sind sie da. Ja, es gibt halt diese unterschiedlichen Typen. Es gibt die Martha, die rührt gern die Hände. Und es gibt die Maria, bekannte Begebenheit aus den Evangelien. Die sitzt am liebsten zu den Füßen von Jesus. Und es gibt halt Menschen, deren Sprache der Liebe ist die der Martha. Ne? Die machen das lieber praktisch. Und Jesus sagt, ich fühle mich durchaus geliebt, wenn du das so machst. In Matthäus 25 steht die Erzählung vom Weltgericht und da sagt Jesus, ihr habt, als ich hungrig war, mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mich bekleidet. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und auch als ich gefangen war. Und er führt das immer wieder aus. Wenn jemand einem Becher Wasser jemand gibt, weil er zu mir gehört, das bleibt nicht unbelohnt. Wer ein Kind oder einen meiner Boten in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus sagt, ich nehme das ganz persönlich, wenn du deinem Nächsten mit Hilfsbereitschaft und Liebe dich zuwendest. Und für manche ist das die Art, wie sie ihre Liebe ausdrücken. Jetzt könnte natürlich der Einwand kommen, aber Jesus macht doch ganz klar einen Unterschied zwischen der Maria und der Martha. Und so haben es viele auch schon gedacht, ja, das eigentliche Ideal ist ja doch so das Marienleben zu den Füßen Jesu und die Martha, die gibt's auch noch. Und das hat dann wiederum manche frustriert, die tatsächlich mehr so ein Martha-Typ sind. Und deswegen möchte ich deine Vorstellung von dieser Geschichte, wenn du die so hast, mal etwas berichtigen. Das Problem der Martha war nicht, dass sie gerne fleißig für Jesus war und für die Jünger, sondern dass sie das nicht vollkommen aus Liebe, sondern mehr aus Pflicht gemacht hat. Kennst du das? Da sagt sich Besuch an und die schwarze Wolke der Panik senkt sich auf dich. Wie sieht meine Wohnung aus? Hab ich genug im Kühlschrank? Wird es reichen für alle? Und dass das so bei Martha ein Thema war, das können wir daran erkennen, dass sie nämlich sich darüber ärgerte, dass die Maria das nicht genauso machte. Ich möchte, um diese Geschichte mal klarzustellen, sie umgekehrt erzählen. Jesus kommt in das Haus von Martha und Maria. Die Martha freut sich total. Endlich kann ich wieder für den Meister kochen. Und der bringt noch 12 Jungs mit gute Esser. Das lohnt sich. Ich gehe schnell zur Nachbarin und leih mir 2 große Töpfe. Und dann wird losgelegt. Und sie steht begeistert am Herd. Die Maria denkt sich, oh, dieser Rabbi kommt. Der hat was Wichtiges zu sagen. Da muss man dem wohl Respekt erweisen. Und sich da hinsetzen. Und dann setzt sie sich hin, aber der hört gar nicht auf. Halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, eine Viertelstunde. Und er sagt immer noch nicht, ich komme langsam zum Schluss. Und das wird ihr immer, oh, sie wird immer nervöser. Und irgendwann platzt es aus ihr raus. Weil sie daran denkt, die Martha, die steht jetzt fröhlich in der Küche und pfeift am Herd ihr Liedchen. Sie sagt, Jesus, sag doch mal der Martha, die soll sich gefälligst auch hierher setzen und mitzuhören. Wenn die Geschichte so abgelaufen wäre, glaubst du nicht, dass Jesus dann gesagt hätte, Maria, du hast viel frommen Stress. Aber Martha hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Dein gutes Teil ist, wenn du Gott oder Jesus mit deiner Sprache der Liebe liebst. Und das zeigt sich dann darin, dass du dir keine Gedanken darüber machst, ob die anderen das auch ja so machen. Und wenn du der Einzige wärst, der es macht, du bist das, was in der Bibel mal bezeichnet wird, als selig in deinem Tun, glücklich in deinem Tun. Deine Sprache der Liebe ist dein gutes Teil und das soll nicht von dir genommen werden. Schade wäre es natürlich, wenn du da so kaum was findest, ne? So nichts, wo dein Herz so richtig drin aufgeht. Aber auch dafür gibt es was. Ein Punkt muss ich noch hinzufügen. Zur Liebe zu Gott gehört auch, dass du dich von ihm lieben lässt. Es gibt ja Leute, die sind so liebesbereit anderen gegenüber, wenn du nachts um 3 Uhr anrufst, weil die Hilfe brauchen, Um 2:55 stehst du fertig auf der Matte und sagst, hier bin ich. Aber wenn dir jemand mal was Gutes tun will, nur eine Besorgung für dich erledigen, ach, ich möchte keine Umstände machen. Nee, so da, kennt ihr sowas? Nicht so, und manchmal besteht Liebe darin, sich lieben zu lassen. Gott hat ein Herz voller Liebe. Und wenn wir das nicht annehmen können, wenn wir immer denken, wir müssten was für ihn tun, was leisten und immer ein schlechtes Gewissen haben und so, das ist schade für ihn. Ne? Er möchte seine Liebe loswerden in deinem Leben. Und deswegen seine Liebe annehmen, ist manchmal noch mehr, als sie zu erwidern. Und da, wenn du empfindest, bei dir, da mangelt es vielleicht irgendwo an Liebe oder so, dann gibt es eine Antwort. Lass dich von ihm lieben, ohne es verdient zu haben. Das ist manchmal das Schwerste, ne? So wenn man würdig wäre, ne? So man hat irgendwas. Aber lass dich lieben, ohne es verdient zu haben. Wir werden ja gleich das Abendmahl feiern und im Abendmahl kommt das in besonderer Weise zum Ausdruck. Es war der Abend und die Zeit, wo die Liebe von Jesus in besonderer Weise zum Ausdruck kam, ihre höchste Erfüllung gefunden hat. Er sagt, mich hat herzlich verlangt, mit euch noch dieses Mahl zusammenzunehmen, ehe ich mein Leben für euch lasse. Und es war gleichzeitig der Abend, an dem die Jünger am lieblosesten waren von ihrer ganzen Zeit mit Jesus. Statt der 5 Sprachen der Liebe hatten sie die 5 Sprachen der Lieblosigkeit. Liebe, die erste Sprache, habe ich gesagt, ist Lob und Anerkennung und Wertschätzung. Wisst ihr, was die Jünger an diesem Abend gemacht haben? Die haben sich darum gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Anstatt Lob und Anerkennung in Liebe weiterzugeben, wollten sie das für sich haben. Oder eine Sprache der Liebe, Zeit für jemand haben. Jesus hat sie darum gebeten, Zeit mit ihm zu haben und ihn im Gebet zu unterstützen. Und er ist ganz traurig, als er sie findet und sie schlafen und sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die hatten diese Sprache der Liebe nicht an diesem Abend. Oder Geschenke machen. Einer von den Jüngern hat sogar Jesus verraten, weil er 30 Silberlinge für sich abkassieren wollte. Genau das Gegenteil. Oder Hilfsbereitschaft. Sie haben ihn alle im Stich gelassen. Und auch diese zärtliche, intime Liebe, die Jünger nicht. Die haben sich verdrückt, haben sich hinter verschlossenen Türen verbarrikadiert. Wer es gemacht hat, waren die Frauen, die auch in der Begleitung waren. Die blieben am Kreuz und die haben, als Jesus gestorben war, seinen Leichnam genommen, haben ihn einbalsamiert. Wir können nichts mehr für Jesus tun, jetzt ist er tot. Aber wir können wenigstens seinem Leib noch unsere zärtliche Liebe erweisen, indem wir den einbalsamieren und das ist alles, was noch geht. Aber das waren eben die Frauen, nicht die Jünger. Ihre Liebe hat komplett versagt an diesem Abend und an diesem Tag. Und trotzdem ist Jesus für sie gestorben. Trotzdem heißt es, wie er sie geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Du kannst gar nicht so lieblos werden, dass Jesus dich nicht noch von ganzem Herzen lieben würde. Und dass er es trotzdem für dich gemacht hat. Nimm das einfach an, wenn du im Moment merkst, da ist bei mir nicht alles so, wie ich es gern hätte. Und das Annehmen geschieht im Abendmahl unter anderem. Da geschieht es so zeichenhaft. Das ist hier alles vorbereitet. Gleich wird das Brot und der Traubensaft rumgereicht. Und du nimmst es einfach. Und das ist völlig unabhängig davon, ob du heute schon deine persönlichen heiligen Momente hattest oder ob ihr euch auf dem Weg in die Gemeinde noch gezankt habt. Es ist für alle in gleicher Weise da. Nimm es. Lass dich von ihm lieben. Lass dich von ihm lieben, auch wenn du denkst, du hast es nicht verdient. Lass dich trotzdem lieben. Denn so wie er es über seine Jünger sagt oder es von ihm gesagt wird, so gilt es auch für jeden von uns. So wie Jesus die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende, bis ans Äußerste. Und das feiern wir jetzt.